Auch von meiner Seite herzlich willkommen zum zweiten Seminartag. Ich hoffe, ihr habt alle gut geschlafen und seid empfänglich für das, was Gott austeilen will. Denn ich kann euch versprechen, das will er. Auf jeden Fall. Er hat etwas für uns Besonderes bereit und wir dürfen uns darüber freuen. Als erstes habe ich eine Frage für euch. Wer von euch war schon mal ein Baby? Also ich habe nicht gesagt, hatte schon mal ein Baby. Wer war schon mal ein Baby? Müssten so ziemlich alle sein, außer wir haben KI unter uns, aber das ist wahrscheinlich nicht der Fall. Okay, meine zweite Frage ist, wer von denen, die sich jetzt gemeldet haben, wiegt jetzt, sagen wir mal, mindestens 30 Kilo? Bis auf die Kinder müssten das eigentlich auch alle sein. Sehr schön, habt ihr was gemerkt? Ist doch erstaunlich, oder? Wachstum auf jede erdenkliche Art und Weise ist Teil von Gottes wunderbarer Schöpfung. Und häufig ist sogar keine besondere Pflege oder Versorgung notwendig. Also wenn ich da an das Unkraut in unserem Garten denke, einige sagen ja, das ist Begleitflora, ich denke das nicht, dann, ich kann euch versprechen, ich sorge dafür, dass es nicht alles überwuchert, aber es wächst. Und wächst, egal wie oft ich es rausreiße, es wächst einfach. Und manchmal sogar besser als meine liebevoll gepflegten Stauden, muss ich leider sagen. Also wenn es um unser geistliches Wachstum geht, werden wir allerdings optimal versorgt. Im Leben eines Menschen, der von Gott erwählt und in Christus verwurzelt ist, wird es ohne Frage Wachstum geben. Jeder Christ wächst, versprochen. Denn der dreieinige Gott ist, sagen wir mal so, der optimale Gärtner. Nun müssen wir bedenken, dass wir im Laufe unseres Lebens auf zwei parallelen Wegen unterwegs sind, die beide gut und wichtig und richtig sind, aber es gibt einen Unterschied. Auf der einen Seite gibt es das natürliche Wachstum, dessen Ziel es ist, dass wir erwachsen werden. Also selbstständig, verantwortungsvoll und umsichtig werden. Eltern bereiten ihre Kinder durch die Erziehung halt darauf vor, unabhängig von ihnen zu werden. Als erstes merkt man das daran, wenn ein zweijähriges Kind sagt, Leine, ich kann das alleine. Ja, das ist schon ein Zeichen, in welche Richtung das gehen soll. Also falsch ist das nicht. Beim geistlichen Wachstum hingegen geht es um genau das Gegenteil. Es geht nämlich darum, dass wir immer mehr von Gott abhängig werden. Es bedeutet, demütig zuzugeben, dass wir es alleine nicht können. Wir machen einen großen Fehler, wenn wir versuchen, unser geistliches Wachstum genauso fortzuführen wie das natürliche Wachstum. Das wird leider nicht funktionieren. Gestern hat Maria einen wunderbaren Vortrag über die Wurzeln unseres geistlichen Baumes gehalten und sie hat gesagt, wir sind in Christus hineingepflanzt worden. Jetzt müssen wir die Wurzeln unseres Lebens tief in den Boden seiner Liebe, seiner Gnade und seines Wortes schlagen. Und er wird uns, wenn wir in ihm leben, alle Nährstoffe und alle Nahrung geben, die wir brauchen. Wenn ihr mögt, könnt ihr einmal Kolosser 2,19 aufschlagen. Da sagt Paulus, wir sollen festhalten, Kolosser 2,19, wir sollen festhalten an dem Haupt, von dem aus der ganze Leib durch die Gelenke und Bänder unterstützt und zusammengehalten heranwächst in dem von Gott gewirkten Wachstum. Also du kannst nicht wachsen, wenn du deine Nahrung nicht von Christus bekommst. Du wirst natürlich wachsen, ja, haben wir ja gesehen, von Baby zu 30 Kilo, kein Problem. Aber geistlich wachsen wirst du nicht. Paulus sagt, lass ihn nicht los, halt dich an ihm fest. Ohne ihn geht es nicht. Du wirst immer auf ihn angewiesen sein. Es wird nie eine Zeit kommen, in der du dein Leben als Christ sozusagen auf Autopilot leben kannst. Auch in Kolosser, in Kapitel 3, Vers 1 bis 2, schreibt Paulus zuerst über die Identität des Gläubigen. Er sagt, weil ihr nun mit Christus auferweckt worden seid, also unsere Identität in Jesus Christus, das ist das, was Gott bereits getan hat. Ja, Kathi hat uns das gesagt. Wir sind gerechtfertigt, wir sind verpflanzt und nun kommt die Aufforderung. So sucht das, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Also um im Bild des Baumes zu bleiben, noch einmal, wir sollen die Wurzeln unseres Lebens tief in Christus hineinschlagen, Christus wertschätzen, ihn lieben, uns zu ihm hinwenden. Und daraus entsteht Wachstum. Unsere Basis ist, christliches Wachstum beginnt mit unserer Bekehrung. Das ist der Anfang und geht unser ganzes Leben bis zu unserem Tod. Wir werden unser ganzes Leben lang wachsen. Gott verändert nicht nur, sondern er verwandelt. Er verwandelt uns, gewirkt durch seinen Heiligen Geist. Mein Mann und ich sind relativ spät zum Glauben gekommen. Wir sind in nicht-christlichen Familien aufgewachsen und waren schon beide Anfang 30, als Gott uns zu sich zog und sagte, ihr seid meins und dann kannst du nicht widerstehen. Du sagst, ja, genau. Ich verstehe zwar nicht, worum es geht, aber so ist es. Hineingeboren wurden wir Ende der 80er Jahre in eine charismatische Gemeinde. Die charismatische Bewegung, also wenn ihr ein bisschen Ahnung davon habt, dann wisst ihr, dass das Credo dort ist, wenn dir etwas Schlechtes passiert, dann musst du nur lange genug beten und dann wird das schon. Und wenn es nichts wird, dann hast du halt nicht genug gebetet oder geglaubt oder was auch immer. Das kannte ich. Leistung zählt, musst was tun, damit was passiert. So war ich aufgewachsen, konnte ich verstehen, habe ich so gemacht. Da wir zum Zeitpunkt unserer Bekehrung bereits verheiratet waren und drei Kinder hatten, habe ich dann einen Kinderhauskreis bei uns zu Hause begonnen. Daraus entstand dann 2002 ein Teenie-Kreis. Und da wurde es interessant, denn diese Teenager, die begannen mir Fragen zu stellen, die ich mit dem, was ich in meiner Gemeinde und auf Seminaren und so gelernt hatte, nicht beantworten konnte. Also ihr kennt wahrscheinlich Teenager, die in diesen Ton haben wie, Birgit, du sagst doch, und in der Bibel steht ja auch, Gott hat einen guten Plan für jeden. Warum beten wir dann? So, nächste Woche. Okay. Also hier steht doch, dass die Pastoren und Ältesten und so Männer sein sollen. Warum habt ihr denn eine Pastorin? Nächste Woche. Oder die Frage, die immer kommt, was ist mit dem ganzen Leid auf dieser Erde? Nächste Woche. Für mich begann in der Zeit ein langer und wirklich auch Jahre andauernder Weg des Grabens in Gottes Wort. Ich wollte Wahrheiten wissen. Es war, als ob ich geistlich in die Pubertät gekommen bin und meinen kindlichen Glauben auf einmal hinterfragen und prüfen musste. Gott hat mir in dem Augenblick, wenn ich das mal so sagen darf, einen Tritt in den Hintern gegeben und gesagt, nun kümmere dich mal selbst drum. Schluck nicht alles, was du hörst. Finde doch mal die Wahrheit in meinem Wort. Fang an, darin zu lesen. Im Jahr 2015 starb unsere Tochter Bini im Alter von 24 Jahren und einer Woche. Sie war nicht krank, sie fiel wirklich tot um. Und nach ihrem Tod habe ich Nacht für Nacht bei uns im Wohnzimmer im Dunkeln gesessen und Gott angefleht, mir doch zu zeigen, dass sie bei ihm ist. Sie, wie es so ist, ja, sie hatte sich eigentlich von Gemeinde und Glauben entfernt und war so eigene Wege gegangen und ich wusste einfach nicht, wie es um ihren Glauben stand. Also betete ich Nacht für Nacht, bis es auf einmal wie ein Donnerschlag mein Herz traf. Und es war, als ob Gott mich fragte, was ist denn deine Hoffnung, dass du mit Bini an der Hand durch das Paradies gehst oder durch die Ewigkeit oder dass du in Ewigkeit mit mir zusammen bist? Es hat mich aufgeweckt. Die Antwort war klar. Und seitdem bete ich, dass Christus mir immer lieber wird und das Liebste wird. Es war wie ein Wachstumsschub, ja, den ich da erleben durfte. So schrecklich es war, ohne Frage, ich muss euch sagen, es war wirklich schrecklich, aber Gott hat dadurch bestimmte Dinge in Bewegung setzen wollen. Einen Wachstumsschub wollte er vollbringen. J.I. Packer sagt es so: Dennoch sucht er die Gemeinschaft mit seinem Volk und schickt ihnen sowohl Leid als auch Freude, um ihre Liebe von anderen Dingen zu lösen und sie an sich selbst zu binden. Das durfte ich lernen. Worum geht es? Es geht um die Veränderung unseres Charakters. Ich werde hier auf die folgenden drei Punkte eingehen, einige länger, einige kürzer. Erstens, zum Wachsen brauchen wir geistliche Milch. Zweitens, das Wachsen wird durch Gott gewirkt. Und drittens, Wachstum braucht Zeit. Der erste Punkt ist geistliche Milch. Wir schauen dazu gleich 1. Petrus 2, 2 bis 3 an. Könnt ihr schon mal aufschlagen, wenn ihr möchtet. 1. Petrus 2, 2 bis 3. In seinem Buch Glaube und dann beschreibt N.T. Wright, der in einigen theologischen Punkten mit Vorsicht zu genießen ist, aber dieses Buch ist wirklich gut und zu empfehlen. Er beschreibt mit vielen eindrücklichen Bildern, was es bedeutet, Jesus ähnlicher zu werden. Er legt den Schwerpunkt auf die Verwandlung des Charakters als das Fundament für Nachfolge. Jesus lebte das Leben so vor, wie es im Königreich Gottes gelebt wird. Und Gott erwählt Menschen zu dem Ziel, bereits heute in diesem Königreich zu leben. Wright schreibt: Was letztendlich zählt, nachdem du zu glauben begonnen hast, sind weder Regeln noch spontane Selbstfindung, sondern Charakter. Was meint er damit? Wir können unser Verhalten mit dem Einhalten von Regeln verändern. Ja, wissen wir. Aber dadurch niemals die Art von Charakter hervorbringen, die Jesus angemahnt hat und die er vorlebte. Eine bloße Mentalität des Regeleinhaltens hat keine Umgestaltung und Prägung unserer Persönlichkeit und Gewohnheiten zur Folge. Und auch die sogenannte Selbstfindung des heutigen populären Denkens kann kein Leben hervorbringen, das sich selbst treu ist. Tatsache ist, dass unser Charakter bei der Bekehrung nicht einfach schon so verändert ist, wissen wir. Unser Charakter soll nach dem Willen Gottes umgestaltet werden. Und das muss man trainieren. Wright erzählt in diesem Zusammenhang von einem südafrikanischen Golfspieler, der heißt auch noch Gary Player, fand ich ein bisschen witzig, also ein Golfspieler, der nach einem seiner Siege von einem Reporter angesprochen wurde, der sagte, ah, hast aber Glück gehabt. Und Player sagt daraufhin, ja, und tatsächlich, je mehr ich trainiere, desto mehr Glück habe ich. Ja, ihr versteht, in welche Richtung es geht. Lasst uns das Bild aus 1. Petrus 2, 2 bis 3 ansehen. Wie neugeborene Kinder sehnt ihr euch nach der reinen geistlichen Milch, damit ihr durch sie zum Heil heranwachst, wenn ihr wirklich geschmeckt habt, dass der Herr gut ist. Das Bild ist das eines heranwachsenden Kindes. Kann man am Ende eines Tages sehen, wie ein Kind gewachsen ist? Wie viel? Eher nicht, oder? Nach einer Woche? Nach einem Monat? Eher auch nicht. Nach einem Jahr? Ja, nach einem Jahr kann man sehen, 3 Zentimeter mehr. Vielleicht hat der eine oder andere, vielleicht habt ihr zu Hause solche Messlatten hängen, wer Kinder hat, die, das macht man ja gerne, man stellt die an die Messlatte und dann sagt man, oh, guck mal, vor einem Jahr warst du nur so groß und jetzt bist du so groß. Wie ist das Kind gewachsen? Also bei uns war es definitiv so, dass wir nicht Zentimeter und Kilos hinzugefügt haben, sondern, was haben wir gemacht? Wir haben das Kind mit Essen versorgt. Wir haben es vor Schaden bewahrt. Wir haben dafür gesorgt, dass es genug Schlaf hat und egal bei welchem Wetter in Hamburg immer richtig angezogen ist. Ja, also das war unsere Aufgabe. Wir haben das Kind versorgt, aber Gott gab das Wachstum. So funktioniert es. Petrus sagt, wir sollen uns nach der reinen geistlichen Milch sehnen, so wie ein Baby sich nach Nahrung sehnt, wenn es hungrig ist. Mit anderen Worten, schreit nach geistlicher Milch. Seid nicht still, bis ihr sie bekommt. Es geht um geistliche Milch, um die Milch des Wortes Gottes. Und wir finden auch weitere Hinweise darauf, dass Petrus das genau das meint. In 1. Petrus Kapitel 1, 23 bis 25 beschreibt er die Neugeburt eines kleinen Christen so. Denn ihr seid wiedergeboren, nicht aus vergänglichem, sondern aus unvergänglichem Samen, durch das lebendige Wort Gottes, das in Ewigkeit bleibt. Denn alles Fleisch ist wie Gras und alle Herrlichkeit des Menschen wie die Blume des Grases. Das Gras ist verdorrt und seine Blume abgefallen, aber das Wort des Herrn bleibt in Ewigkeit. Das ist aber das Wort, welches euch als Evangelium verkündigt worden ist. Das lebensspendende Mittel, das der dreieinige Gott benutzt hat, um eine neue Kreatur in Christus zu schaffen, die Art und Weise, wie er die neue Geburt bewirkt hat, ist sein Wort und insbesondere die Süße des Evangeliums. Wenn Petrus also 2 Verse später sagt, dass dieser Christ sich nach geistlicher Milch des Wortes für sein Wachstum sehnen soll, bezieht er sich ganz sicher auch noch auf dieses Wort. Dieses Wort, das die Wiedergeburt bewirkt hat, die bewirkt auch die Veränderung des Herzenscharakters. Interessant ist auch, dass Petrus in 1. Petrus 2 bis 3 den Begriff schmecken benutzt. Wenn ihr wirklich geschmeckt habt, dass der Herr gut ist. Ganz offensichtlich denkt Petrus immer noch an ein Getränk, das lecker ist. Und er sagt, dass dass der Geschmack des Getränks folgendes ist, dass der Herr gut ist. Die Milch, nach der wir uns für unser Wachstum sehnen sollten, ist die Güte und Freundlichkeit des Herrn. Die offenbart sich in seinem Wort. Oder anders ausgedrückt, wir sollen das Wort mit der Absicht lesen, die Güte des Herrn zu schmecken, während wir lesen. Lies also die Bibel mit der festen Absicht, die Güte des Herrn zu schmecken. Dieses regelmäßige Essen oder Trinken von der geistlichen Milch der Güte Gottes in seinem Wort führt dazu, dass wir zum Heil heranwachsen, dass wir geheiligt werden. Unser Wachstum steuert auf einen Höhepunkt zu. Unsere völlige Verwandlung, wenn Christus wiederkommt. Das ist es. Das ist es, unser Ziel. Das sehen wir schon. Darauf hoffen wir. In der Zwischenzeit wird es echtes, schrittweises und manchmal langsames Wachsen geben. Dieses Wachstum ist ein Wunder und ist aus uns selbst heraus nicht zu bewirken. Natürlich sollen wir nicht passiv sein, aber die entscheidende geistliche Arbeit liegt tatsächlich bei Gott, denn Wachstum ist durch Gott gewirkt. In Markus 4, 26 bis 29 erzählt Jesus ein Gleichnis, um dieses göttliche Wirken im Wachstum zu betonen. Markus 4, 26 bis 29. Das ist das Gleichnis vom garantiert unaufhaltsamen Wachstum der Saat. Garantiert unaufhaltsam. Daran müssen wir denken, daran müssen wir uns erinnern. Und er sprach, das Wort Gottes, mit dem Reich Gottes ist es so, wie wenn ein Mensch den Samen auf die Erde wirft und schläft und aufsteht Nacht und Tag. Und der Same keimt und geht auf, ohne dass er es weiß. Denn die Erde trägt von selbst Frucht, zuerst den Halm, dann die Ehre, dann den vollen Weizen in der Ehre. Wenn aber die Frucht es zulässt, schickt er sogleich die Sichel hin, denn die Ernte ist da. Dort steht von selbst, denn die Erde trägt von selbst Frucht. Im Griechischen heißt es tatsächlich Automate. Kommt euch irgendwie bekannt vor, oder? Automate. Automatisch. Es passiert tatsächlich automatisch. Wir sehen zwar Samen, während wir die geistliche Milch der Güte Gottes in seinem Wort trinken, aber dennoch, die Ehre und das Korn entstehen, er weiß nicht wie. Es liegt nicht in unserer Hand. Gott schenkt das Wachstum. Die Person und das Werk Christi bilden die Grundlage für das geistliche Wachstum der Christen. Die Bibel lehrt, dass der Sohn Gottes eine menschliche Natur hatte und dass er im Laufe seines Lebens wuchs. In Lukas 2, Vers 52 heißt es, fand ich schon immer total interessant, diesen Vers, und Jesus nahm zu an Weisheit und Alter und Gnade bei Gott und den Menschen. Und Jesus nahm zu. Seiner menschlichen Natur entsprechend wuchs Jesus an geistlicher Weisheit und in dieser Hinsicht dient er als Vorbild für Wachstum. Aber wir wissen, Jesus ist mehr als nur ein Vorbild. Sein Wirken für die Sünder macht geistliches Wachstum überhaupt erst möglich. Aber wir sollten trotzdem vorsichtig sein, ihn zum Vorbild zu nehmen und zu versuchen, ihn jedenfalls ansatzweise zu kopieren. Das hat nichts mit seiner Botschaft vom Reich Gottes und seinem Tod und seiner Auferstehung gemein. Er ist Gott und ist gekommen, unsere Welt zu transformieren und uns in dieser Welt. Und zwar durch die Kraft des Heiligen Geistes. Aber dieser Vers zeigt uns trotzdem, welche große Rolle Wachstum in Gottes Reich spielt und dass das Zunehmen auch bei Jesus eine Zeit lang dauerte. Ja? Denn sein Dienst, ich meine, mit 12 hat er schon Aufmerksamkeit erregt, aber sein Dienst hat er trotzdem erst mit ungefähr 30. Wir leben in einer Zeit der rasanten technologischen Fortschritte und in einer Gesellschaft, die Effizienz und Produktivität und unmittelbare Ergebnisse so sehr schätzt, dass wir kaum anders können, als anzunehmen, je schneller die Dinge passieren, desto besser. Zack, zack, hurtig. Deshalb müssen wir die wertvollen Vorteile eines langsamen Wachstums schätzen lernen. Uns ist das oft gar nicht bewusst, dass langsames Wachstum wertvoll ist. Ich denke mir, es gibt gute Gründe dafür, dass Jesus im ersten Jahrhundert, also zu dem Zeitpunkt, wo Gott bestimmte, seinen Sohn auf die Erde zu schicken, geboren wurde. In Galater 4,4 heißt es ja, als die Zeit erfüllt war. Einer dieser Gründe könnte sein, dass Jesus häufig landwirtschaftliche Metaphern verwendete, um ganz geistliche Wahrheiten zu veranschaulichen. Ihr kennt die Gleichnisse vom Sämann, vom Weizen und Unkraut, vom Senfkorn. Oder es gibt auch Metaphern von den fruchttragenden Bäumen, vom Weinstock und den Reben, von der großen Ernte. Und auch die Apostel Jesu benutzen solche Metaphern, also die Frucht des Geistes, Pflanzen und Begießen. Ja? Die ursprünglichen Hörer dieser Gleichnisse und Metaphern waren vertraut mit diesen landwirtschaftlichen Prozessen und verstanden das intuitiv, was das bedeuten sollte. Dass Wachstum ein allmählicher, progressiver Vorgang ist. Aber viele von uns verstehen die Bedeutung wahrscheinlich nicht so sehr. Ich habe zwar meinen Garten, aber ich sehe wachsen. Es dauert natürlich, ist mir auch klar. Die Wahrheit ist aber, Christen wachsen langsam. Und das Tragen von Frucht erfolgt in der Regel erst nach einer mühsamen Zeit der Reifung. Auch wenn es wie beim natürlichen Wachstum sogenannte Entwicklungsschübe gibt. Überlegt, ich war bereits 15 Jahre Christ, bevor Gott mir diesen Tritt in den Hintern gab und ich mich tatsächlich eingraben durfte in Gottes Wort. Ich hoffe, diese Konferenz bewirkt auch so einen Entwicklungsschub bei euch. Überlegt mal. Nahrung, Kleidung und Wohnung wurden früher durch mühsame, anhaltende Arbeit und viel Sorgfalt erlangt. Heute erwarten wir leider, dass fast alles schnell und mit wenig oder möglichst gar keinen Anstrengungen geschieht. Was unter anderem dazu führt, dass wir manchmal das Verständnis für langsame, schrittweise Fortschritte auf dem Weg zu einem angestrebten Ziel verloren haben. Gott hat uns dazu bestimmt, Gewohnheiten des Gehorsams und der Heiligkeit langsam und schrittweise zu entwickeln, weil dieser Prozess uns lehrt und trainiert, aus dem Glauben zu leben und nicht aus unseren häufig sehr ungenauen Beobachtungen und Wahrnehmen und Gefühlen. Das Warten lehrt uns, mehr auf die Wahrheit dessen zu vertrauen, was Gott sagt, als auf das, was wir sehen und wie wir uns fühlen. Wir strengen uns an und haben Erfolg und denken, das bin ich. Aber wir strengen uns an und es passiert nicht sofort was. Und wir dürfen sagen, Gott bewirkt Wachstum. Ich bleib dran und vielleicht das nächste Mal und vielleicht beim nächsten Schritt. In 2. Petrus 3,9 sagt Petrus, der Herr zögert nicht die Verheißung hinaus, wie etliche es für ein Hinauszögern halten, sondern er ist langmütig gegen uns. Wir warten auf diese hier genannte Verheißung, nämlich die Wiederkunft Christi. Und im Warten lehrt Gott uns Geduld, Langmut. Das ist auch ein langsam wachsendes Ergebnis der Frucht des Heiligen Geistes. Kein Weg Gottes ist unnötig. Gott ist nicht langsam, er ist geduldig. In Galater 5,22, ich lese nochmal die Frucht des Geistes. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Das dauert. Ja, wir wachsen in dem einen mal mehr, in dem anderen machen wir 3 Schritte zurück und dann geht es auf einmal mit einem Riesenschritt nach vorne. Wir sollten uns nicht durch langsames Wachstum entmutigen lassen, sondern uns vornehmen, wie es in Psalm 37, 3 und 7 heißt, vertraue auf den Herrn und tue Gutes, wohne im Land und übe Treue, halte still dem Herrn und warte auf ihn. Und denk noch einmal an unseren Golfspieler. Anders als beim Golfen findet diese Veränderung im Kontext der christlichen Gemeinschaft statt. N.T. Wright schreibt hierzu: Glaube, Hoffnung, Liebe und die neunfache Frucht müssen eingeübt, gelernt und zur Gewohnheit gemacht werden, und zwar gemeinschaftlich. Selbst wenn man berufen ist, ein Eremit in der Wüste zu sein, ja besonders dann, muss man Teil einer größeren Gemeinschaft sein, mit der und für die man betet und die aller Wahrscheinlichkeit nach eine gewisse Verantwortung für den Einzelnen trägt. Ich möchte euch ein Buch empfehlen, vielleicht mögt ihr gemeinsam mit Schwestern dieses Buch lesen und studieren. Es ist von Dane Ortlund, Wie Christen echte Veränderung erleben. Es ist eine sehr, sehr gute Lektüre und so ermutigend. Und das brauchen wir, weil manchmal werden wir schlapp und entmutigt. Ich komme fast zum Schluss. Ich möchte euch noch die Geschichte von Flugkapitän Chesley Sullenberger erzählen. Vielleicht kennt der eine oder andere das. Also dieses Ereignis, es wurde verfilmt unter dem Titel Sully mit Tom Hanks. Ja, einige nicken, sehr gut. Also Folgendes ist passiert. Im Januar 2009 startete ein Flugzeug mit Sullenberger als Kapitän vom Flughafen LaGuardia in New York und geriet 2 Minuten nach dem Start direkt in einen Schwarm Gänse, Kanada-Gänse, die sind richtig groß. Also selbst eine Gans wäre nicht gut gewesen, aber es war ein ganzer Schwarm. Fast auf einmal wurden beide Triebwerke schwer beschädigt und verloren ihre Leistung. Das Flugzeug befand sich zu diesem Zeitpunkt über der Bronx, also einem der am dichtesten besiedelten Stadtteile von New York. Eine Katastrophe. Sullenberger und sein Co-Pilot mussten sofort mehrere wichtige Entscheidungen treffen, wenn sie das Leben der Menschen nicht nur an Bord, sondern auch auf der Erde retten wollten. Es gab nur eine Möglichkeit, eine Bruchlandung auf dem Hudson River. Ein extrem gefährliches Unterfangen. Ein kleiner Fehler und das Flugzeug würde zerbrechen und sinken und alle Passagiere würden sterben. In den zwei oder drei Minuten, das müsst ihr euch vorstellen, 2 oder 3 Minuten hatten sie Zeit, um ganz viele Dinge zu erledigen. Viele Aktionen mussten sie durchführen. Die kann ich gar nicht hier alle nennen und viele von denen verstehe ich sowieso nicht. Aber eigentlich war es unmöglich, unmöglich. Und trotzdem schafften sie es. Sie schafften es. Das Flugzeug landete auf dem Hudson River. Alle konnten das Flugzeug verlassen und niemand wurde verletzt. Es ist unglaublich. Viele Menschen da sprachen von einem Wunder. Es war es auf einer gewissen Ebene auch. Aber das wirklich Faszinierende an der ganzen Sache ist, dass hier eine lebenswichtige Wahrheit veranschaulicht wird. Eine Wahrheit, die viele heute entweder vergessen haben oder vielleicht auch gar nicht kennen. Man könnte es die Macht der richtigen Gewohnheiten nennen. Die Macht der richtigen Gewohnheiten. Das Ergebnis jahrelanger Ausbildung und Erfahrung. Man könnte es auch Charakter nennen oder auch Tugend. Das, was passiert, wenn wir 1000 kleine Entscheidungen getroffen haben, die Anstrengung und Konzentration erforderten. Um etwas zu tun, das gut und richtig, aber nicht unbedingt natürlich ist, nicht unserem natürlichen Wesen entspricht. Und dann beim 1001. Mal, wenn es wirklich darauf ankommt, stellen wir fest, dass wir das Gute und Richtige automatisch tun. Wie Sullenberger nicht mit der Fähigkeit geboren wurde, ein Flugzeug zu fliegen, werden wir wiedergeboren und sind Christus nicht in allem ähnlich. Wir müssen daran arbeiten, diese Charaktereigenschaften zu erlangen und uns stetig auf dem Weg der Heiligung fortbewegen. Paulus schreibt in Philipper 2, 12 bis 13, darum, meine Geliebten, wie ihr alle Zeit gehorsam gewesen seid, nicht allein in meiner Gegenwart, sondern jetzt noch viel mehr in meiner Abwesenheit, verwirklicht eure Rettung mit Furcht und Zittern. Denn Gott ist es, der in euch sowohl das Wollen als auch das Vollbringen wirkt, nach seinem Wohlgefallen. Wir arbeiten ganz offensichtlich nicht für unsere Wiedergeburt und unsere Rechtfertigung. Das ist klar. Beide Handlungen werden allein von Gott vollbracht. Nur der Heilige Geist kann unsere Herzen verändern. Nur die Gerechtigkeit Christi, die Gerechtigkeit des Sohnes Gottes, die durch seinen vollkommenen Gehorsam gegenüber dem Vater gewährleistet ist, kann unsere rechte Stellung vor Gott sichern. Die Heiligung jedoch umfasst auch unsere Bemühungen. Wir haben die Verantwortung, der Heiligung nachzujagen. In Hebräer 12,14 steht: Jagt nach dem Frieden mit jedermann und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Paulus jagt der Heiligung nach und schreibt in Kolosser 1,29: Dafür arbeite und ringe ich. Wofür? In 28 sagt er, um jeden Menschen vollkommen in Christus Jesus darzustellen. Also für Vollkommenheit, vollkommene Heiligung. Aber wer bewirkt diese Vollkommenheit? Der Satz in 29 geht nämlich weiter. Dafür arbeite und ringe ich auch gemäß seiner wirksamen Kraft, die in mir wirkt, mit Macht. Wir sagen, dass Heiligung, also Wachstum, geistliches Wachstum synergetisch ist. Also sowohl Gott ist beteiligt und wir tun auch etwas. Doch wir sind nicht gleichwertige Partner. Wir sind nicht gleichberechtigt. Gott will und wirkt in uns nach seinem Wohlgefallen, wie wir hier gelesen haben, damit wir in der Heiligung fortschreiten. Wie geschieht Charakterveränderung? Durch Gott in mir, Christus in mir. Er arbeitet in uns und wir arbeiten auch. Aber nicht Gott macht das und jetzt bin ich dran und ich. Auch nicht Gott und nicht ich, also ich bin beteiligt. Auch nicht Gott und ich, wir beide zusammen. Das ist die Einheit in Christus. Es gibt keine Abkürzung der Heiligung. Es ist ein Prozess, der oft mühsam erscheint und bei dem es manchmal Jahre dauert, bis Fortschritte erkennbar sind. Das Leben, nach dem wir streben, sobald wir zum Glauben gekommen sind, ist ein voll aufgeblühter christlicher Charakter. Das ist unser Ziel. Es ist ein Ziel, das in diesem Leben erreichbar ist und etwas von dem endgültig kommenden Leben vorwegnimmt. Denn der dreieinige Gott ist ein Gott des Wachstums. Er wird's vollbringen. Amen. Okay, wenn ihr jetzt in die Kleingruppen geht, dann denkt daran, dass Gott euer Beisammensein verwendet, um auch hier und jetzt Wachstum zu schenken. Er macht es und ich werde noch dafür beten. Lieber Vater, allmächtiger Gott, du kennst jede von uns besser, als wir uns selbst kennen und weißt ganz genau, was wir brauchen, um den nächsten Schritt auf dem Weg der Heiligung zu gehen. Schenke uns Augen, die sehen und Ohren, die hören und Herzen, die offen sind, damit wir wachsen und immer mehr zu den Menschen werden, die dir mit ihrem Leben Ehre machen und ein Segen für alle sind, denen wir begegnen. Wir danken dir dafür. Amen.